Es ist Mittwoch, der 14. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Valentinstag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und mit ihm zu reden? Das lohnt sich, das kann ich bestätigen, denn ich habe ihm sehr gerne zugehört, unter anderem bei Studio 9, in der Phoenix-Runde oder auch im Heimspiel. Da war er schon mehrfach zu Gast. Da bin ich natürlich schwerst eifersüchtig auf die Kollegen Heim und Frenzel und habe gesagt, jetzt ist Feierabend. Ich möchte ihn auch gerne hier bei uns begrüßen. Er ist Publizist, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie kennen ihn natürlich nur als Mr. Bücherwand. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Albrecht von Lucke.
Micky, es ist mir eine Freude. Sei gegrüßt.
Zunächst einmal die interessierte Frage, vor allen Dingen von meiner Frau Niki Hassania. Hast du die Bücher alle selbst gelesen?
Unfassbar.
Oder ist das Show?
Du glaubst nicht, na Show ist es nicht, du glaubst nicht, wie oft mir diese Frage gestellt wird. Ich muss mittlerweile in dem Zimmer, wir sitzen ja im anderen Zimmer gerade, muss ich in den Hintergrund auftreten und ein Buch rausziehen. So, und der Hintergrund ist der, ich habe sie in weiten Teilen angelesen, sage ich mir, in der Hoffnung, ich bin großer Sammler, ich habe also immer gesammelt, ich bin leider zu weit interessiert, zu weitläufig und habe dummerweise mir viel zu viele Themengebiete quasi erkauft und erschlossen und ich komme bloß nicht dazu. Ich muss momentan einfach zu viel machen und ich befürchte, dass ich wahrscheinlich nur ein paar Jahre warten muss, bis ich mich wirklich dann endgültig der Buchlektüre in dem Umfang hingeben kann, wie ich es gern möchte. Aber so muss ich viele Bücher anlesen, wie du es ja auch kennst und dann legt man sie auf den Stapel und hofft auf bessere Zeiten. Aber die Zeiten sind nicht danach, man muss leider zu viel Zeitung momentan lesen. Die Zeiten sind zu dramatisch, wir kommen aus dem aktuellen ja kaum raus.
Das ist allerdings wahr, deswegen muss ich noch kurz einhaken, bevor wir richtig einsteigen. Der Valentinstag, ist das etwas, was dich persönlich in irgendeiner Form amorös, emotional beschäftigt?
Ich habe ganz großes Glück. Meine liebe Frau hat nämlich vor 2 Tagen Geburtstag gehabt. Deswegen hat mich der Valentinstag übrigens nie interessiert. Ich bin meine Rosen und Blumen vor 2 Tagen losgeworden. Und der Einzige, an den ich heute dachte, ist mein Neffe Valentin, der derweil irgendwie, übrigens auch so ein Weltreisender wie du, der ja durch die Welt tingelt, der momentan irgendwie Richtung China wandert oder beziehungsweise reist. Also insofern habe ich einen Valentin im Kopf heute, aber das ist nicht meine Frau. Die habe ich vor 2 Tagen mit Blumen beschenkt.
Na, dann gratulieren wir deiner Frau ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag und dem Valentin zum Namens. Übrigens auch wie dem Sohn von Wolfram Weimer, der heißt nämlich auch Valentin. Also grüßen wir alle Valentins ganz herzlich und in wenigen Stunden wird meine kleine Tochter ein kleines Geschenk öffnen, denn die hat, trickreich wie sie ist, mittlerweile dafür gesorgt, dass der Valentinstag also offensichtlich nicht nur für erotisch Verliebte gilt, sondern tatsächlich auch für enge Familienmitglieder. Da hat sie mich schön aufs Kreuz gelegt und hat da jetzt ein weiteres Geschenk mir aus dem Kreuz geleiert. Soweit ist es gekommen.
Ja, sehr gut.
Naja,
sehr
gut. Dann bleiben wir mal bei anderen, die uns auch irgendwie aufs Kreuz gelegt haben.
Der Trick der Woche.
Viel Lob auf neuer Website. Meghan und Harry feiern sich selbst, das berichtet NTV. Während sich seine Familie um die Gesundheit von König Charles sorgt, widmet sich Prinz Harry mit Ehefrau Meghan einem Makeover der gemeinsamen Website. Das Ergebnis wird nicht nur wegen des Zeitpunkts diskutiert, auch loben sich die zwei in den Augen ihrer Kritiker zu sehr selbst. Auf Sussex.com, da finden die User jetzt alle Informationen über die Sussexes, so heißen sie ja wohl. Und da ist also wirklich nicht gespart worden, also selbst die Autobiografie und die Biografie von Annalena Baerbock zu Wahlkampfzeiten kann da nicht mithalten. Das ist wirklich beeindruckend. Ist es ein Paar, das du intensiv verfolgst und auch diese Website studierst?
Nein, das nun wahrlich nicht, aber ich staune doch immer wieder, man kann es ja fast mittlerweile schon tragisch finden, was ich nur mitkriegte, da hatte ich regelrecht Mitleid ein bisschen mit Prinz Harry, er ist ja, ob das Krebserkrankung seines Vaters, sofort Tante Pede nach London geflogen, bekam glaube ich eine halbe oder dreiviertel Stunde eine Audienz und musste dann gleich, ohne überhaupt nur seines Bruders teilhaftig zu werden, gleich wieder zurückfliegen, das war also eine Investition in Familie, die ich eigentlich erstmal sehr gut fand, aber die Idiotie besteht dann darin, sobald er zurück ist, hat man den Eindruck, er muss wieder die eigene Bedeutungslosigkeit kompensieren mit einer unwahrscheinlichen Angabe. Da sind sie die Profis, er und Meghan. Insofern ist dann mein Mitgefühl doch schnell wieder geschwunden. Du hast mich ja drauf gestoßen, wenn man diese Seite sich jetzt mal zu Gemüte führt, dann staunt man nur, also wie ungeheuer bedeutend diese beiden sind. Vor allem Meghan, also scheint die größte Menschenrechtlerin der Erde zu sein. Das ist dann schon traurig, wenn man eigentlich letztlich keine Rolle spielt, sie aber ständig simulieren muss.
Das ist ja in gewisser Hinsicht jetzt schon eine elegante Überleitung zur Bundespolitik, wenn es darum geht, sich ein bisschen größer und breiter aufzublähen, als man tatsächlich ist. Und das ist ein Termin, der heute sehr, sehr wichtig werden könnte.
Unterm Radar.
Der ein oder andere vergisst es, aber heute ist politischer Aschermittwoch und das wird, glaube ich, vor allen Dingen in Süddeutschland eine Rolle spielen, denn da trifft sich, glaube ich, da treffen sich die Großkopferten der Bundespolitik. Und Albrecht, was bedeutet das an diesem politischen Aschermittwoch deiner Meinung nach und wie hat sich dieser politische Aschermittwoch im Allgemeinen eigentlich verändert?
Ja, das ist irre spannend. Wenn man sich mit dem Aschermittwoch beschäftigt, und wir sind ja quasi professionell Jahr für Jahr gehalten, ihn uns so anzugucken, dann wird man feststellen, dass er das große Hochamt lange Zeit der CSU ja gewesen ist. Übrigens nicht von Anfang an. Die CSU wurde am Anfang durchaus auf die Schippe genommen von anderen bayerischen Parteien. Ich glaube, es war sogar die Bayernpartei, die letztlich die CSU trieb. Dann hat die CSU das Feld irgendwann übernommen und war letztlich, ich sage es mal hart, der Populist im Hause, der mit Franz Josef Strauß die anderen Parteien vor sich hergetrieben hat. Und dieses Jahr, und das macht es so spektakulär, erleben wir genau das Gegenteil. Die CSU ist fast schon vom Jäger zum Gejagten geworden. Wir haben ein Auflaufen der Populisten jeder Couleur. Es wird sogar interessanterweise Frau Wagenknecht mit der neu gegründeten BSE, Bündnis Sarah Wagenknecht, zum ersten Mal.
Hast du BSE gesagt? War es ein Versprecher?
BSE war gut, war sehr gut, war sehr gut, könnte man sagen. Aber ich meinte BSE, ja, mag sein. Vielleicht ist mir das mit dem Schweinsgalopp durchgegangen. So, aber dieser BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, wird in Person seiner Spitzenfrau natürlich antreten. Es wird Herr Aiwanger antreten, also die Freien Wähler. Es treten alles, was ich würde mich auch nicht wundern, das weiß ich aber nicht, ob Herr Maaßen sogar irgendein einem niederbayerischen Bierzelt
auftritt. Das heißt, Albrecht, geht Aiwanger als er selbst oder geht er, das weiß man bei ihm ja gar nicht mehr genau.
Das weiß man nicht, das weiß man nicht.
Zwischen Lappenklauen und Politiker ist bei ihm ja besonders dünn.
Also wenn du den Begriff BSE schon bringst, dann könnte man bei ihm ja auch auf den Verdacht kommen. Nein, aber interessant, was ich gerade gelesen habe, das ist auch hochspannend. Es wird unter anderem auch sprechen für die Freien Wähler der Sohn von Max Streibel. Das habe ich übrigens gar nicht gewusst. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Bayern ist der Sohn von Max Streibel. Ich glaube, er heißt Julian Streibel. Das heißt, es ist schon ein Schaulaufen und das macht es so spannend, der Populisten, die richtig, ich sag mal hart, vulgär auf die Kacke hauen. So ist es ja angelegt und es wird in diesem Jahr natürlich enorm spannend sein, beispielsweise eine Sarah Wagenknecht zu erleben. Übrigens im direkten Schlagabtausch für die Linke, die es bald wahrscheinlich ja im Bundestag gar nicht mehr geben wird, wird Frau Wissler, also die, ich sag mal, ja, Wagenknecht in Kleinformat auftreten. Und übrigens wird man da ein Schaulaufen, ein Konkurrieren erleben um die Frage, wer die größte Friedenspartei ist gegen diejenigen, die jetzt, wie ich meine, notwendigerweise für eine stärkere militärische Rüstung in Europa plädieren. Wird man also erleben, wie Frau Wagenknecht diesen Bellizismus geißelt. Es wird also spannend und deswegen ist der Aschermittwoch schon ein Ereignis.
Aber das ist ja schon die Entwicklung auch in der Wahrnehmung des Ganzen, finde ich auch spannend. Also wir sind ja in Zeiten auch nochmal angefeuert durch Social Media, werden diese Dinge natürlich viel mehr auf die Goldwaage gelegt, als das früher noch in analogen oder linearen TV-Zeiten waren. Will sagen, im Karneval, in der Büttenrede, da kehrt sich ja auch immer so ein bisschen das S raus. Also ist man im Bundestag oder in Talkshows noch vergleichsweise konziliant, da lässt man natürlich im Karneval richtig die Sau raus. Das erleben wir ja auch von nicht politischen Menschen, da schlägst du ja teilweise wirklich die Hände beim Kopf zusammen und denkst, okay, also wie, es ist ja nun wirklich, also wie tief kann man für eine Pointe gehen? Es ist aber schon auffällig, dass das in den letzten Jahren dann aber auch für bare Münze genommen wurde. Also ich erinnere an, ich glaube, das war das Jahr 2018, als eine gewisse Annegret Kramp-Karrenbauer als Putzfrau verkleidet eine Rede hielt im Karneval und dann machte sie einen Gag über so Unisex-Toiletten, so die Latte Macchiato-Fraktion. Das waren also im Grunde genommen, also als seien jetzt irgendwie Transpersonen Sitzpinkler, so sinngemäß. Und das wurde im Allgemeinen wahrgenommen, als sei das jetzt das Einfallstor für den Faschismus. Also es wurde unglaublich ernst genommen alles. Ja. Gibt es überhaupt diesen Raum, in dem führende Köpfe einer Partei humoristisch, wenn wir es mal wohlwollend so nennen wollen, die Sau rauslassen können, ohne dass sie beim Wort genommen werden und man sagt, aha, das ist der wahre Geist dieser Partei. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube allerdings, morgen werden wir es erleben, dass das nicht passiert. Wir dürfen ja nicht vergessen, damals Kramp-Karrenbauer war bereits davor ziemlich angeschlagen. Und was ihr zugesetzt hat, war natürlich dann auch, dass sie von einzelnen Leuten der eigenen Partei fast fallen gelassen wurde. Es gab nicht mehr die Abwehrfront. Sie hat also quasi über diesen Witz die Persiflage, die letztlich tatsächlich, ich sag's mal hart, nicht political correct war, da hat sie sich noch mehr in einen ausgeschossen, in dem sie partiell schon stand. Normalerweise ist der Aschermittwoch kein Datum, so ist mein Erinnern jedenfalls, in dem den Personen ein enormer Strick draus gedreht würde. Ich gebe ein anderes Beispiel, wenn du dran denkst, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vielleicht kannst du dich erinnern.
Der Flugzwerg.
Ja, vor einem Jahr, genau, vor einem Jahr, die übrigens auch antreten wird, sie wird für die FDP sprechen. Sie geht jetzt ja quasi im Flugmodus, wo du es benennst, in den Flugmodus geht sie quasi schon als Spitzenkandidatin für die FDP bei der Europawahl. Wenn du dran denkst, wie sie sich damals vor einem Jahr Friedrich Merz vorgenommen hat.
Oh ja.
Und ich würde sogar sagen, das war übrigens sehr kalkuliert. Sie wollte damit ablenken davon, dass sie davor noch Olaf Scholz sich ständig vorgenommen hat. Dann hat sie sich also Friedrich Merz vorgenommen. In einer Tonlage, wo selbst ich sagte, allerhand. Das war zwar auch Aachen, das war Karneval, Orden wieder in tierischen Ernst, aber es war, ich fand an der Art und Weise grenzwertig.
Ich war auch kein großer Fan dieser Rede, weil es war gar nicht so humorvoll, wie man es eigentlich so, ne, klar, also es war formal, war es eine Büttenrede, aber Sätze wie, man muss sich für jemanden schämen und so, das hat ja nicht die humoristische Leichtigkeit, die eigentlich das Wesen einer Büttenrede sein sollte. Das
absolut,
fand ich auch,
absolut.
War kein großer Fan.
Nee. Und es kommt noch eins hinzu, Micky, es würde, wenn man es mal umdreht, jeder, der sich an diese Rede erinnert, wenn das ein Mann gegenüber einer Frau gesagt hätte, mit den sexistischen Anspielungen, sag ich mal sehr deutlich, die Strack-Zimmermann sich da geleistet hat, die wirklich auch so platt waren, dann hätte man gesagt, also das ist indiskutabel. So, es war übrigens genau wie du sagst, es war weder lustig, noch war es sonderlich geistreich. So, damit würde ich sagen, es ist nicht so notwendigerweise, dass es die Leute aus der Kurve trägt und morgen bin ich sehr gespannt. Ich habe schon den Eindruck, dass das Land sich manches am Aschermittwoch leistet, aber Herr Aiwanger wird genau aufpassen müssen, da hast du sicher recht, da wird man genau gucken, was der zum Besten gibt.
Naja, und man schaut natürlich genau hin, was Christian Lindner erzählt, der wird ja möglicherweise auch reden, irgendein Führer der FDP, also wir nehmen jetzt mal Kubicki raus, weil der ist ja als freies Radikal der Partei nur noch bedingt zuzuschreiben. Aber wird Christian Lindner morgen humoristisch die Scheidung von der Ampel verkünden? Wird er morgen die Lunte legen?
Da bringst du das ganz spannende Thema, was natürlich wirklich politisch im Hintergrund spielt, auf den Tisch. Ich halte das für die ganz große Fragestellung, die nicht gerade am Aschermittwoch beantwortet wird.
Ja.
Aber weil du schon den Namen Kubicki fallen lässt. Ich gehe so weit zu sagen, die FDP hat bereits den Scheidungsanwalt und der heißt Kubicki. Lustigerweise, glaube ich, ist seine Frau, seine Frau ist, glaube ich, sogar Scheidungsanwältin. Die FDP hat das ungeheure Pech, dass sie letztlich, und das war ja quasi die eigentliche Spitze dieser Berliner Wahl, die einzige Pointe dieser Wahl war die, dass die FDP, ob ihres Verlusts ihrer Stimmen, ein Bundestagsmandat verloren hat. Und zum Zweiten, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, sie ist in meiner Erinnerung nach, ich will das nicht ganz falsch sagen, aber sie ist, glaube ich, in Berlin von 9% in den wählenden Bezirken auf 3% abgestürzt.
Ja, ja.
Auf 3%
genau.
Abgestürzt. Das heißt, in der FDP geht in absoluter Weise die Angst um. Und diese Angst veranlasst die FDP jetzt durchaus die Frage immer für sich im Kopf zu haben, denn wir sind absolut in Wahlkampfzeiten. Die Frage läuft quasi immer synchron. Kriegen wir noch einen Ausstieg aus dieser Ampel hin, der es uns ermöglicht, ohne völligen Gesichtsverlust rauszukommen?
Ja.
Und da sind Leute, ich sag mal Kubicki, wo du den Namen ansprichst, längst dabei, in einer absolut absurden Weise Scheidungsgründe fast schon zu simulieren, beziehungsweise Notwendigkeiten hinzulegen. Er hat jüngst in einem FAZ-Artikel geschrieben, das war grandios, hat er sich über die CDU lustig gemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn wahrgenommen hast, war ein hochinteressanter Artikel. Da sagte er, die CDU macht sich doch schon anheischig mit den Grünen zu koalieren. Wir nie wieder. Die FDP, wir gehen mit denen nie wieder zusammen. Hat völlig unterschlagen, dass sie ja noch in der Koalition sind und hat quasi schon angedeutet. Also wenn man von der FDP eines erwarten kann, dann Schutz vor den Grünen. Das heißt, die Frage in der FDP geht wirklich um, kriegen wir es hin, rechtzeitig diese Koalition zu verlassen und was ist das Ereignis, das uns dabei nützt?
Naja, also ich gehe da mit. Ich glaube auch, dass sie jetzt für sich erkannt haben, dass es nicht mehr prozentual nach oben gehen wird. Also gibt es jetzt nur noch den Zeitpunkt zu sagen, wir gehen jetzt einfach raus. Das wird dann wahrscheinlich möglicherweise die Situation sein, dass die Schuldenbremse nochmal aufs Tapet kommt.
Ja.
Und dass sie dann irgendwann jetzt reden wir also offensichtlich über die Off-Ramp, die Exit-Strategie für Christian Lindner. Ja, und das soll dann die Schuldenbremse sein, bei der sie sagen, nein, da gehen wir nicht mehr mit, denn das könnte ja nochmal ein größeres Thema werden.
Absolut. Ich will das nicht beschwören, dass es so ist. Man muss sich ja eines bewusst machen. Das Risiko für die FDP ist riesig. Mit dem alten Satz, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Also, wer aus einer Koalition aussteigt, damit Neuwahlen provoziert, muss gewahr sein, dass er damit unwahrscheinlich abstürzen wird. Momentan hat man den Eindruck, alle drei stürzen ab. Übrigens auch Olaf Scholz. Die SPD hat ja in Berlin dramatisch verloren. Ja, ja. Die einzigen übrigens, die nicht verloren haben, sind die Grünen. Aber das liegt an einem entscheidenden Punkt. Die Grünen sind 2021 bei der Wahl schon so schlecht rausgekommen. Da hat mich Annalena Baerbock ob ihres Versagens schon so viel verloren, dass sie jetzt eigentlich die Stammwählerschaft nur noch halten müssen. Das sind ungefähr 13%. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die entscheidende Frage ist die. Deswegen gehen viele momentan mit der Frage, mit der Parallelisierung 1982 schwanger. Viele überlegen, ist die FDP nicht in der gleichen Situation wie 1982, als damals das sogenannte Lambsdorff-Papier rauskam? Das war das Papier, in dem Lambsdorff sagte zu Helmut Schmidt, wir haben eine absolut wirtschaftsliberale Position, die wir machen müssen. Wir müssen eine neue Wirtschaftspolitik machen. War mit der SPD überhaupt nicht zu machen. Es war eine harte Austeritäts- und Sparpolitik. Das war gewissermaßen das Zerreißen des Vertrages. Der Punkt ist nur der, weil diese Parallele immer wieder jetzt aufgemacht hat. Damals hatte die FDP das ganz große Glück, dass Helmut Kohl mit breiten, offenen Armen die FDP begrüßte und in die Koalition einlud. Das heißt, sie hatten eine Exit-Option, die sofort eine nächste Koalition offerierte. Ja. Das ist momentan nicht der Fall. Die FDP weiß momentan ganz genau, wenn sie es platzen lässt, dann gibt es Neuwahlen. Mhm. Und insofern ist diese Überlegung immer in einem enormen Risiko. Und deswegen ist das, was Kubicki und all die anderen machen, ist jetzt der Versuch natürlich, und das wird genau wie du sagst, bei den Haushaltsverhandlungen um 2025 genau darum gehen, sie werden versuchen, den schwarzen Peter, den Grünen und der SPD zuzuschieben, indem sie sagen, diese beiden machen Unsägliches für Deutschland, die wollen in die Staatsverschuldung. Wir halten als Einzige die Austerität, sind die wahren Hüter der schwarzen Null und der Austerität der Sparpolitik. Das ist der Versuch, aber das wird man wahrscheinlich erleben.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Kunde bekommt böse Post. Sparkasse wollte AfD-Spende verbieten. Das berichtet die Bild. Die kleine Sparkasse Mittelfranken Süd hat sich großen Ärger eingehandelt. Es geht um eine Spende an die AfD und einen bösen Brief, den die Bank an einen Kunden geschickt hat. Ja, also klar, ne? Auch die AfD bekommt Spenden und jemand wollte an eben diese Partei spenden. Und dann bekam der Mann aber einen Brief von der Post und da stand es... Der Zahlungsempfänger hat eine rechtsextremistische Ausrichtung. Die Sparkasse Mittelfranken Süd akzeptiert solche Zahlungen nicht. Stellen Sie bitte im eigenen Interesse solche Zahlungen ein. Jetzt hat die Sparkasse Mittelfranken Süd schon gesagt, also Freunde, es tut uns wirklich leid, aber von uns kommt das nicht. Also das war offensichtlich ein überambitionierter Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und die Frage an dich, lieber Albrecht, ist das jetzt schon Teil des Maßnahmenpaketes gegen Rechtsextremismus von Nancy Faeser und Innenministerin, die 13 Maßnahmen vorgestellt hat, und da sagt jetzt jemand von der Sparkasse Mittelfranken Süd, top Idee, genau so kümmern wir uns um die Demokratie.
Großartige Überleitung. Ja, man könnte das sogar noch weitergehend den gelebten Antifaschismus nennen. Also da scheint einer doch mit gewissem Übermut oder mit einem gewissen Übereifer das ernst genommen zu haben, was natürlich mittlerweile in hunderttausendfacher Zahl auf die Straße getragen wird. Wir wollen diese AfD klein halten, wir wollen sie klein kriegen. Aber das ist natürlich völlig unsäglich. Man muss es leider sagen, dass jemand quasi Spenden in die eigene Hand nimmt, beziehungsweise sagt, das ist nicht zugänglich und nicht zuträglich oder nicht erlaubt. Denn man muss es deutlich sagen, solange die AfD nicht verboten ist, hat sie auch das Parteien. Privileg. Sie ist bei uns grundgesetzlich geschützt, also muss sie entweder verboten werden oder sie muss auf legalem Wege klein gemacht werden durch eine bessere Politik. Und das versucht, wie du sagst, das versucht wohl Nancy Faeser, indem sie jetzt versucht, ein neues Programm aufzulegen. Das Interessante dabei ist, es ist nicht ganz originell. Es sind viele, viele Positionen, die man aus einem alten Programm, aus dem, glaube ich, noch vor ihrer Zeit sogar kannte oder aus dem ersten Jahr kannte. Aber eines ist sehr neu. Der Gedanke ist mittlerweile sehr neu, dass sie sagt, wir müssen aufpassen, gerade mit Blick auf diese Wahlen, dass nicht ein Zusammenspiel von Rechtsextremismus aus dem Ausland, damit meint sie ausdrücklich Wladimir Putin, sie meint die russische Infiltration, die russische Propaganda, zusammenspielt mit der AfD, mit Rechten in Deutschland. Das heißt, das, was über KI möglich ist, dass Fake News, dass eine Form alternativer Medien und so weiter stattfindet, alternativer Faktenschaffung, übrigens ganz ähnlich wie Trump, da agiert Putin gar nicht anders als Trump. Dieses Phänomen sieht sie und das adressiert sie sehr stark und macht natürlich, genau wie du sagst, damit auch in gewisser Weise mit die AfD haftbar, beziehungsweise erkennt, dass es ein Zusammenspiel gibt von Putin mit der AfD. Die hat er sich ja längst ausgeguckt als die Partei, die in der Lage ist, dieses deutsche Parteiensystem aufzumischen.
Ja, ja, also die Russenbots sind ja wirklich extrem aktiv und tun natürlich immer genau das in den jeweiligen Zielländern, was nötig ist, um sie zu destabilisieren. Von daher ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Die AfD ihrerseits ist ja nicht nur auf den Marktplätzen und in den Dörfern personell immer sehr aktiv, also in Präsenz, sondern ja auch bei TikTok unglaublich erfolgreich, muss man auch mal sagen. Also da sind sie anderen Parteien ja wirklich weit voraus. Insofern ist das, worauf Nancy Faeser verweist, sicherlich schon einer der richtigen Blickwinkel. Was viele wieder einmal vermissen, ist natürlich, dass der Linksextremismus ins Visier genommen wird und natürlich jetzt auch der sich nach dem 7. Oktober natürlich verstärkt zeigende Antisemitismus beziehungsweise der radikale Islamismus. Ist das etwas, was du auch vermisst hast, oder legt Nancy Faeser da den Fokus auf die richtigen Dinge?
Nein, man muss sich fragen, ob das Maßnahmenpaket, was ja explizit gegen rechts gerichtet ist, ob das ausdrücklich die anderen beiden, die ich ausdrücklich für gefährlich halte, Schwerpunkte auch gleich beinhalten muss. Das ist, finde ich, fraglich. Jetzt ist es ja ausdrücklich als ein Maßnahmenpaket gegen rechts ausgewiesen, das übrigens noch eine wichtige Komponente hat. Und die dürfen wir auch nicht vergessen, sie spielt eine riesige Rolle. Faeser hat aufgenommen, was seit geraumer Zeit beispielsweise vom Verfassungsblock und anderen beschrieben wird, nämlich die Gefahr, dass die Institutionen, vor allem das Verfassungsgericht, untergraben wird. Es könnte ja sein, das ist mittlerweile ganz klar, dass die Tatsache, dass Verfassungsgericht nicht im Grundgesetz in allen Maßnahmen geschützt ist, sondern im du hast ein Verfassungsgerichtsgesetz. Das ist aber mit einfacher Mehrheit, lässt sich manches im Verfassungsgerichtswege ändern. So, und da gibt es eine große Debatte, die sie jetzt auch noch mit anstößt, dass man gewissermaßen die Verfassung Rechtsradikalen festmachen, also konkret AfD festmachen muss, bevor die AfD oder andere, das könnten übrigens auch Islamisten sein, das könnten auch Linksextreme sein, bevor sie so stark sind, dass sie mit einfacher Mehrheit das Verfassungsgericht ändern können. Beispielsweise noch einen dritten Senat einrichten oder dergleichen oder anderes. Das will sie verhindern, indem sie sagt, wir müssen zukünftig dafür sorgen, dass derartige Entscheidungen nur mit 2/3 Mehrheit getroffen werden. Das sind also auch Überlegungen, die alle dem Zweck dienen, eine erstarkende rechtsradikale Partei frühzeitig zu bekämpfen bzw. ihr den Zahn zu ziehen. Ich finde, dass deine Frage insofern relevant, richtig, ja, die anderen dürfen auch nicht aus dem Blickwinkel geraten. Ich bin aber der Meinung, in einem explizit dem Rechtsradikalismus geschuldeten Programm oder Punkteplan ist es dann auch vernünftig, den Rechtsradikalismus primär zu benennen.
Jetzt komme ich, Albrecht, du musst mir helfen, wie komme ich jetzt vom Rechtsradikalismus zur Berlinale und der AfD? Das ist natürlich jetzt ganz schwer. Ich muss es trotzdem machen, denn unser Bundeskanzler, der empfängt heute die Jury der Berlinale zusammen mit Kulturstaatsministerin Roth. Und wir wissen, vor kurzem, da war die AfD formal, also Vertreter der AfD, noch eingeladen zur Berlinale, wahrscheinlich vor allen Dingen zur Eröffnungsveranstaltung. Und dann hat die Jury der Berlinale hat gesagt, nachdem es einen großen Protest gab, nein, jetzt wird die AfD öffentlich wieder ausgeladen. Ich persönlich fand das gar nicht klug, weil ich hätte es bei diesem formalen Vorgang erstmal belassen. Denn erst wenn man sie öffentlich auslädt, obwohl ihnen ja dieses Recht demokratisch zusteht, hat immer so einen leichten Hauch von dem Bundestagsvizepräsidenten, was ihnen ja auch zusteht, sie da auszuladen, macht die Sache natürlich viel größer. Ich finde, da ist eine riesige Chance verpasst worden, denn ich kenne diverse Eröffnungsveranstaltungen der Berlinale, die waren mitunter sehr witzig, Stichwort Anke Engelke, die waren auch immer sehr politisch. Ich hätte es sehr, sehr gerne gesehen, wenn Schauspieler oder der Moderator, die Moderatorin der Veranstaltung von der Bühne herab ein paar von den Figuren der AfD einfach abgesaut hätte, sehr kunstfertig und wortreich. Das wäre doch viel schöner gewesen, als ihnen das zu geben, was sie so sehr lieben, die Opferrolle.
Absolut, absolut. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich würde sowieso, wenn man das nochmal aufnimmt, ganz grundsätzlich sagen, wir müssen höllisch aufpassen, dass die gegenwärtige Empörungskultur, auch die Ächtungskultur, nicht der AfD wahnsinnig in die Hände spielt. Mhm. Ich finde es natürlich völlig richtig und beeindruckend, dass das Land sich auf die Beine gestellt hat, in großer Mehrheit gesagt hat, wir wollen keine völkische Kultur, kein völkisches in Anführungszeichen Demokratiemodell, was ja unser Demokratiemodell wirklich grundsätzlich in Frage stellt, was die AfD im Schilde führt. Das ist ein großes Symbol. Aber es kann dabei nicht stehen bleiben. Es reicht nicht, und wenn das jetzt beispielsweise die Schauspieler die Meinung haben, wir müssen die da alle ausladen, also das ist dann die Ächtung, dann ist das genau der Reflex, der dazu führt, dass viele in der AfD sagen werden, wir werden aus Trotz dieser Partei weiter die Stange halten. Und möglicherweise andere irgendwann auch sagen,
Mittelfranken.
In der Tat, du sagst es. Man muss höllisch aufpassen. Dieses Symbol der Demonstration war enorm wichtig. Es ist aber nicht sinnvoll für mein Verständnis, auf jedes Stöckchen regelrecht der AfD hinzuhalten, beziehungsweise über jedes Stöckchen zu springen. Donald Trump, wir kommen ja vielleicht noch auf die Außenpolitik, Donald Trump hat enorm davon profitiert, auch gegen diejenigen, die letztlich es gut meinten, dass er letztlich die Agenda enorm bestimmt hat. Es wäre dieser ganze Berlinale-Vorfall nie so publik geworden. Es hätte nie diesen Riesenaufschrei gegeben, wenn man diese paar Figuren, die ganz formal als Teil des Kulturausschusses eingeladen wurden, wenn man sie hätte laufen lassen, du sagst
die wären wahrscheinlich
zurecht,
sowieso nicht gekommen.
Die wären weder gekommen, die wären wahrscheinlich gar nicht erkannt worden. Jetzt kommen sie möglicherweise mit Schnorres, um zu sagen, also wir sind Fasnacht mit Schnorres-Wackler, vielleicht haben sie sich jetzt einen Schnurrbart angeklebt. Das heißt, die werden gar nicht erkannt, sie
ein
kommen
sehr
gleich
schmaler
jetzt kommen,
Schnurrbart.
So, ja. Ja, wer weiß, genau. So, damit will ich sagen, man hat in dem Fall eine Sache aufgeblasen. Und jetzt kommt's, und das finde ich auch durchaus anstößig, jetzt in deine Richtung, beziehungsweise nochmal zur Kultur, weil du es völlig zu Recht sagst. Ja, ein Berlinale-Empfang kann sicherlich sehr witzig sein, du kennst dich da aus, ich war noch auf keinem, aber ich würde schon die Frage auch an den Film, an unseren Kulturbetrieb richten. Die Frage ist ja schon im Raum, wie politisch ist eigentlich ein Stück weit der deutsche Film? Wie weit sind die Leute wirklich in ihrer Feierlaune wirklich angekratzt? Für mich hatte dieser Aufschrei der Filmschaffenden ein Stück weit auch etwas von Entlastung. Ein Gratismut, der sich jetzt an dieser AfD hochzog. Man konnte sagen, die haben wir verhindert, aber der deutschen Debattenkultur ist damit kein Nutzen getan worden. Und ich glaube sogar im Gegenteil, zunehmend müssen wir aufpassen bei vielen dieser Aktionen. Es wird manchmal zu sehr hochstilisiert, auch regelrecht zu einem Akt. Das heißt ja mittlerweile auf den Straßen, wie heißt es so schön, der Ruf, wehrt euch, leistet Widerstand. Es ist oftmals diese 33er-Assoziation. Ja? Also verhindern wir die AfD, verhindern wir ein neues 33. Das kann nicht die Antwort sein. Das wird Menschen, die zum Teil auch Kritik an der Regierung üben, es wird die Leute eher veranlassen zu sagen, jetzt wählen wir sie möglicherweise erst recht. Die eigentliche Antwort, das ist immer meine Forderung, ist die andere Parteien, die demokratisch orientierten Parteien, stark zu machen, die ja nun wahrlich nicht nur stark sind. Ich bedauere auch, dass unser Personal in anderen Parteien nicht das stärkste ist. Geht in die Parteien, macht sie stärker, bekämpft die AfD politisch mit guten Argumenten. Das hielte ich für die richtige Lösung. Und da werden Demonstrationen und solche Aufschreie, Empörungsarten nicht reichen.
Dann kommen wir mal zu einer ganz anderen Form der Antwortenfindung.
Die unbequeme Meinung.
Katharina Barley schließt europäische Atombombe nicht aus, so zitiere ich die Zeit. Das sind aber auch wirklich Schlagzeilen, oder? Da hätten wir vor ein paar Jahren noch auch irgendwie gesagt, also das wird nur garantiert nicht passieren. Und jetzt kriegen wir plötzlich die Eurobombe oder was? Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, bezweifelt, dass Europa durch den US-Atomschirm geschützt ist. Angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr. Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden, sprich die Atombombe. Christian Lindner hat ja in der FAZ ganz frisch in diesen Kanon mit eingestimmt. Und Europa kann sich ja also jetzt motiviert durch Donald Trump und seine jüngsten Aussagen. Jetzt also bewegen wir uns langsam auf die Euro. Also früher gab es den Euro, den EU-Hoodie, den blauen, den kultigen EU-Hoodie. Und jetzt gibt es dann demnächst dann die Atombombe. Die ist dann vorne auf dem Hoodie drauf als Zeichen unserer Einheit.
Ja, du hast was Genaues, ausgesprochen Spannendes beschrieben. Ich glaube in der Tat, wir erleben das große Ende unserer Illusion. Die Vorstellung der Friedensmacht Europa, die Vorstellung, dass wir uns gewissermaßen militärisch nur als Softpower, als die große Macht, der große Friedensstifter bewähren können oder bewegen können. Diese Illusion ist vorbei. Ja. Und ich will den Ton, den Barley nennt, auch nochmal genau beschreiben. Sie sagt, du hast es so wunderbar vorgelesen. Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema. Das ist ganz, kann also auch. Und das ist die Bombe. Ja. Es ist, und das ist die Ironie. Barley sagt das im Können-Modus, weil sie nicht so deutlich sagen will, es ist längst ein Thema. Natürlich muss, und das will ich nochmal deutlich machen, vor dem Hintergrund dessen, was wir dieser Tage, du hast es ja in deinem schönen Podcast auch mehrfach diskutiert, was wir erlebt haben. Wir haben Äußerungen von Donald Trump, der regelrecht Putin eingeladen hat. Er hat deutlich gesagt, also wenn die europäischen Staaten ihren Beitrag von 2% nicht leisten, dann werde ich Putin regelrecht auffordern. Soll er sich doch die Staaten nehmen? Soll er doch? So, das heißt,
Trump hat natürlich jeden Tag politischen Aschermittwoch, ne? Das darf man
an der
Stelle auch nicht vergessen.
Aber ich warne davor, diesen Mann nicht ernst zu nehmen. Ich muss das wirklich sagen, ich sag mal sehr deutlich, wenn wir haben also momentan, weil da haben wir ja große Aufwallungen dessen, was man aus 33 bis 35 45 lernen sollte. Ich bin der Meinung, wenn man eines lernen soll, dann ist es die Tatsache, dass man von Autokraten, Diktatoren jedes Wort ernst nehmen sollte. Oh ja. Ich will mal deutlich sagen, wenn man damals von 33 bis 45, wenn die Leute Hitlers Mein Kampf ein bisschen mehr gelesen hätten, vielleicht hätten sie trotzdem zugestimmt, das kann übrigens sein, aber manch einer wäre vielleicht früher aufgewacht. Damit will ich sagen, man sollte Trump genauso ernst nehmen wie Wladimir Putin. Und dieses Zusammenspiel, dass Trump auf der einen Seite sagt, ich werde ihn sogar ermuntern, Wladimir Putin, wenn er so. Und jetzt kommt ein zweites. Und was sagt Putin? Putin sagt, und das ist das, was die Polen mit allergrößter Deutlichkeit gehört haben, er hat gegen Polen gesagt, nein, ich werde die Polen nicht angreifen. Nur für den Fall, dass sie ihrerseits uns angreifen. Und danach hat er Folgendes gesagt. Er hat Folgendes gesagt. Wir sind ja zu Recht gehalten, überhaupt keinen Hitler- und Putin-Vergleich zu machen. Aber Putin hat es geschafft, selber sich auf Hitler zu rekurrieren. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Hitler hatte jedes Recht, 1939 Polen zu überfallen. Die Polen waren schuld. Denn die Polen waren nicht bereit, den Danziger Korridor, ja, das war ein Teil dessen, was sie nach 1919 bekommen haben, den Danziger Korridor wieder an Deutschland abzutreten. Damit sagt er nichts anderes, als wenn wenn er erkennen würde, dass die Polen nicht bereit sind, das an ihn abzutreten, was er vielleicht für sich selber reklamieren könnte, genau wie in der Ukraine, dann ist gewissermaßen der Angriff seitens der Polen vonstatten gegangen, dann hat er sofort das Recht, gewissermaßen auch dieses Land zu überfallen. Damit will ich sagen,
schafft er sich doch wieder seine ganz eigene Wahrheit.
Absolut.
Oder? Und dagegen kannst du ja nicht angehen.
Und deswegen ist natürlich Polen ist in einer großen Sorge vor dem Hintergrund des Rückzugs der USA aus der Ukraine, der möglichen mit Donald Trump, dass der nächste Angriff auf Polen vonstatten ging. Und jetzt als letzter Punkt, wenn jetzt, wie ich meine übrigens völlig zu Recht, Olaf Scholz sagt, ein ganz wichtiger Satz, Polens Sicherheit ist auch unsere Sicherheit, dann macht er nichts anderes sich, als uns auf die polnische Sicherheit zu verpflichten und das NATO-Prinzip, alle für einen und einer für alle, letztlich auch für uns zu reklamieren. Wir werden genauso gehalten sein, im schlimmsten Falle die Polen zu verteidigen. Und was bis dato immer den Schutz gewährleistet hat, das war die atomare Sicherheit, das war der amerikanische Schutzschirm. Und die große Frage ist natürlich jetzt im Raum, wenn Trump ihn uns wegzieht, wenn Trump aus der NATO austritt, wenn der amerikanische Schutzschirm nicht mehr existiert, werden wir uns mit der Frage, und ich hoffe nicht erst dann, beschäftigen müssen, was der europäische Schutzschirm sein soll. Ja, das ist die große Frage.
Da muss ich sagen, Trump hat natürlich das jetzt auf die Spitze getrieben, was er im Grunde genommen ja schon seit mindestens 5 Jahren sagt. Das ist ja eigentlich inhaltlich gar nicht so neu. Was Polen angeht, die könnten sich ja, also entspannt zurücklehnen ist nun wirklich der falsche Begriff, aber in der Logik von Trump, wenn es darum geht, wer das 2%-Ziel nicht erfüllt, also 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Wehrhaftigkeit zu stecken, da muss man sagen, da liegt Polen ja jetzt eigentlich ganz gut, die geben 3,9% aus, also die wären von den Sanktionen Trumps nicht betroffen. In dieser Logik würde Trump Polen sagen, also Freunde, selbstverständlich schütze ich euch, ihr leistet ja ausreichend.
Micky, aber immer gesetzt den Fall, dass die NATO noch existiert. Trump spielt ja längst mit der Option, dass er die NATO aufgibt. Ja, und das ist die eigentliche Überthematik. Das ist die eigentliche Thematik. Trump hat längst gesagt im Kern, was interessiert mich Europas Sicherheit? Ich bin an Asia. Ich bin also an China, an der Auseinandersetzung mit China orientiert. Das heißt, die große Frage ist die, macht er ernst mit der Tatsache, mit der Aussage, die NATO ist eigentlich überflüssig? Da sprechen auch durchaus große amerikanische Interessen dagegen. Es ist nicht so, dass Amerika nicht durchaus noch ein Interesse daran hätte, einen Fuß auf europäischem Boden zu haben. Aber wenn er es denn macht, was er angekündigt hat und gewissermaßen Europa Putin überlässt, dann ist Polen hart gesprochen offen. Und dann muss natürlich die Frage im Raum sein, wie schützt sich Europa aus eigenem Recht, aus eigenem Antrieb? Und dann ist sofort die Frage im Raum, müssen wir, und das ist die Debatte, die Barley anspricht, müssen wir beispielsweise unter den französischen Schutzschirm, muss das, was Macron angeboten hat, Macron hat bereits gesagt, man kann ja darüber reden, ob man den französischen atomaren Schutzschirm auf ganz Europa ausdehnt, also ob Deutschland auch, das sind die Debatten, die jetzt eigentlich geführt werden müssen.
Ja, aber das kriegen wir natürlich auch nicht kostenlos, und da sind natürlich die 300 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die Roderich Kiesewetter von der CDU angeregt hat, die würden da natürlich ganz gut in dieses Konzept passen, also weil diese 100 Milliarden Sondervermögen, der Wumms, der ja dann zu einem Triple-Wumms würde, die reichen derzeit natürlich hinten und vorne nicht, um sich auf diese neuen, nennen wir sie von mir aus, bellizistischen, man muss sie auch nicht kriegstauglich, man kann sie auch wehrhaftigen Zeiten nennen, aber wenn wir uns darauf einstellen, dann kostet es natürlich ein bisschen mehr. Oder ist es schon das von Robert Habeck angesprochene Sondervermögen Zukunftsinvestition? Denn die körperliche Unversehrtheit ist ja auch eine ganz gute Investition in die Zukunft.
Ja, absolut. Ich teile das genau, was du sagst. Und da kommen wir quasi, da schließt sich jetzt wirklich fast schon kongenial von dir angelegt der Kreis. Weil wir damit sind wir gewissermaßen wieder bei der großen Debatte um die Frage, wie kommt diese Koalition genau über diese Gretchenfrage? Ist sie in der Lage, das zu bewerkstelligen? Ist die FDP bereit, über dieses, sag mal, Stöckchen, über diesen, das ist kein Stöckchen, das ist ein gewaltiger Stock zu springen? Und ich finde es völlig richtig, dass die CDU, CSU, die sich ja, übrigens bisher ist es nur Kiesewetter, ich bin mal gespannt, was Friedrich Merz dazu sagt. Ja. Denn Friedrich Merz ist bisher auch nicht geneigt, ein Sondervermögen einzurichten, ein weiteres, eine Vergrößerung. Aber natürlich muss genau diese CDU, CSU, die sich immer als der Schutz, die Sicherheitspartei begriffen hat, also sowohl äußere wie innere Sicherheit, die muss natürlich eigentlich zuallererst die Bereitschaft signalisieren, dass man in eine andere Form von Verantwortung für Europa eintritt. Und dann bist du genau an diesem Punkt. Ist das ein Sondervermögen? Ist das gewissermaßen, das muss dann übrigens auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag leisten, ist dann tatsächlich Christian Lindner dazu bereit, das zu machen, was die Grünen schon lange vorschlagen? Und du hast auch da völlig recht. Ich bin in beiden Fällen der Meinung. Auch die andere Frage, Sondervermögen, Nachhaltigkeit, das ist nämlich die zweite große Frage eines harten Kampfes gegen die Natur und die Frage der Erderwärmung. Wenn die unter den Tisch fällt, sind wir eines Tages an dieser Front genauso blank, wie wir es gegenwärtig militärisch sind. Also eigentlich sind beide Fragen auf dem Tisch und man kann gespannt sein, ob die FDP das tatsächlich zum Scheidungsgrund nimmt oder ob sie sagt, wir springen über unseren eigenen Schatten und anerkennen, dass wir das im Sinne des Schutzes Europas und auch der Zukunft künftiger Generationen bereit sind mitzutragen.
Exakt, weil das ist nämlich die Frage. Es ist ja schön, dass die FDP sich an die Schuldenbremse klebt, wie sonst Jugendliche auf die Straße fürs Klima. Und ja, es ist richtig, wir sind das Höchststeuerland und Lindner sagt ja immer, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Mhm. Aber in meiner jetzt nicht allzu langfristigen, aber kurzfristigen Analyse, so ist es doch so, dass diese Bundesrepublik über viele Jahrzehnte von der Substanz gelebt hat und jetzt feststellt, also die Bundesrepublik ist jetzt wie alt? Sie wird 75 Jahre alt in diesem Jahr und genauso alt fühlt sie sich manchmal auch aus. Ne? Also es ist ein bisschen porös, ein bisschen morsch, braucht eine neue Hüfte, braucht eine neue Niere. Und in dieser Situation, glaube ich, kommen wir nicht immer nur aus mit der Erzählung, dass man sagt, es ist doch so viel Geld da, das reicht. Denn das, was ausgegeben werden muss, übersteigt unseren Haushalt, glaube ich, um ein Vielfaches. Ja. Und zwar deshalb, weil es so lange nicht angefasst worden ist. Ja. Und da reicht mir das Argument des Höchststeuerlandes dann auch nicht mehr aus.
So ist es. Und das Interessante ist ja auch, dass fast sämtliche Ökonomen, die nicht gerade deutscher neoliberaler Couleur sind, dass Deutschland schon lange vorwerfen. Wir haben einen ausgesprochen im globalen Verhältnis geringen Schuldenstand. Die prozentuale Verschuldung Deutschlands ist also absolut vernachlässigbar verglichen mit anderen Staaten. Und trotzdem ist die Bereitschaft in einer solchen entscheidenden Situation in eine neuerliche Verschuldung, Kreditaufnahme ja nur zu investiven Zwecken. Es ist ja keine konsumtive Investition.
Genau, darum geht's ja.
Das ist etwas, was diese FDP-Fraktion verhindert, aus Angst, und das werfe ich ihr ungemein vor, aus Angst vor dem eigenen Absturz, weil sie natürlich die Angst hat, dass sie den schwarzen Peter kriegt, dass die Union dann sagen würde, seht euch diese FDP an, eine Umfallerpartei vor dem Herrn. In dem Augenblick, wo es hart auf Hand kommt, streicht Christian Lindner die schwarze Null. Das ist die Angst, die die FDP umtreibt. Das hat aber mit Verantwortlichkeit für das Land wenig zu tun. Und ein letztes an dem Punkt, es sind mittlerweile eben auch ausgesprochen wirtschaftsfreundliche Ökonomen. Herr Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Herr Fuß vom IFO-Institut, also alles andere als nur irgendwie linke Wirtschaftswissenschaftler, sagen längst, dass in dieser Situation mehr investiert werden muss. Die plädieren genau für das Sondervermögen. Das ist dem Habeck nicht auf dem eigenen Mist gewachsen. Das hat Herr Habeck einem Artikel aus der FAZ entnommen, in dem genau diese wirtschaftsfreundlichen Ökonomen sagen, wir müssen das machen. Und Christian Lindner hat aus reiner Angst, vielleicht auch vor der eigenen Courage oder vor dem Absturz seiner Partei, nicht die Traute, das Erforderliche zu tun. Das ist das Drama.
Also Robert Habeck, der Grüne, entnimmt jetzt schon seine Ideen der FAZ. Ist das schon die Zeitenwende?
Absolut.
Ist das die Zeitenwende?
So, ja, du sagst es. So ist es. Da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Habeck und die FAZ, beziehungsweise Neoliberale, so hätte man es hart gesagt, oder wirtschaftsliberale Ökonomen wie Hüther und Fuß. Das ist schon sehr ironisch. Und ein Christian Lindner wehrt sich mit Händen und Füßen. Und ich musste immer dran denken, weißt du, am Anfang, bevor diese Koalition begonnen hatte, war es Joseph Stiglitz, der Wirtschaftsnobelpreisträger, und Adam Tooze haben in einem großen Artikel in der Zeit gewarnt, macht Christian Lindner nicht zum Finanzminister. Das könnte der GAU sein, war deren Warnung, weil sie gesagt haben, wenn ein Mann wie er mit einer solchen Sparideologie, mit einer solchen Unbereitschaft, die Investitionen zu machen, die damals schon als erforderlich angesehen, dann wird das gegen die Wand fahren. Und heute sind wir an dem Punkt, wo Christian Lindner genau diese Position hält und damit letztlich aber, ich habe den Eindruck, zunehmend auch die Leute seiner eigenen Wählerschaft nicht unbedingt gewinnt. Man hat ja nicht den Eindruck, dass die FDP gerade wächst, genau wie wir am Anfang festgestellt haben. Also irgendwas scheint er da nicht richtig verstanden zu haben.
Ja, ich finde es faszinierend, dass die Partei der coolen jungen Unternehmer, die die FDP ja durchaus auch repräsentiert, von einer Sache nun überhaupt nicht überzeugt ist, und zwar, dass wenn ein Laden nicht richtig gut läuft, dass man doch genau in dem Moment investieren muss, anstatt ihn weiter kaputt zu sparen. Und dass da das Mantra der Schuldenbremse größer ist als das, was doch, wie du ja richtigerweise schon zitiert hast, also Leute, die sich mit Wirtschaft auskennen, in einer solchen Situation empfehlen, nämlich auf das Investive zu setzen und nicht zu glauben, dass man einfach nur weiter spart und das Ding geht von selber. Ich verstehe es nicht. Wirklich, es erschließt sich mir
nicht.
Das Einzige, was man
leider verstehen kann, und das ist das Fatale, es gibt Fahrtabhängigkeiten, Eigenlogiken des politischen Betriebes. Und da ist die Angst vor dem Absturz der eigenen Partei, die Eigenlogik der Parteiüberlebenswilligkeit so groß, dass sie offensichtlich auch der Richtigkeit, der ökonomischen Richtigkeit zuwiderläuft. Und man muss schon sehr schmunzeln. In gewisser Weise wird Christian Lindner jetzt zum Opfer der eigenen Aussage, des eigenen Credos. Wenn du dran denkst, 2017 sagte er selber, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren.
Das wird mal auf seinem Grabstein stehen, oder?
Ja, und mittlerweile treiben ihn seine eigenen Worte vor sich her. Ein Kubicki, der im Zweifel eben längst sagt, ja Christian, dann sollten wir doch konsequent sein, dann raus aus dem Laden und Schluss damit. Ja. Das heißt, er ist ein Stück weit Opfer und Getriebener seiner eigenen Semantik, seiner eigenen Worte, und das macht ein Stück weit die Tragik dieser Koalition aus.
Siehst du, dieser Satz ist der größte Hit von Christian Lindner, und zum Schluss möchte ich an dieser Stelle mich wirklich bei allen entschuldigen. Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen haben so lange über Dua Lipa und Taylor Swift gesprochen und davon geschwärmt, dass sie schändlicherweise den 50. Geburtstag von Robbie Williams einfach unter den Tisch haben fallen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich den Robbie Williams unter den deutschen Publizisten Albrecht von Lucke fragen, inwieweit hast du diesen runden Geburtstag eines der größten Popstars des Planeten begleitet?
Du wirst lachen. Ich begleite dergleichen ja gar nicht groß. Aber muss dir schon sagen, nachdem ich diese ganze, es gab ja mal so eine enorme Doku über ihn und seine Depression, den muss ich gestehen, habe sogar ich gesehen, der ich eigentlich vom Kultur oder von dem, das fand ich beeindruckend. Und der Mann ist schon beeindruckend. Ich habe das verfolgt. Ich habe auch seine Abstürze verfolgt. Und ich kriegte dann durchaus mit, dass er gerade seinen 50. feiert. Aber mehr auch dann nicht. Und ich muss dir gestehen, der Mann ist beeindruckend. Auch in seinen Abstürzen war das schon. Und wie er sich berappelt hat. Und natürlich, weil dann doch, und das macht es ja doch bemerkenswert, das ist natürlich die Tragik, ohne dass ich den Begriff hochhängen würde. Aber wenn man doch erlebt, dass ein Mann, dem so vieles zufliegt, eben doch offensichtlich durch solche Täler gehen musste und offensichtlich kein sonderlich glücklicher Mensch ist, dann merkt man doch, wie in gewisser Weise, wie wenig einen der Ruhm vor dem fehlenden Glück schützt. Nicht? Das ist dann irgendwie schon an dieser Figur auch das Tragische, finde ich.
Das ist dann doch für uns Otto-Normal-Existierer doch ein eigentlich ganz tröstlicher Umstand, dass wir uns am Leid derer, die auf dem Affenfelsen ganz oben sitzen, für uns doch auch noch etwas Tröstliches ziehen können, oder?
Ja, du hast völlig recht. Man sieht daran, dass das, was so viele so ungeheuer anstreben, offensichtlich das Glück und keinster Weise garantiert. Und das ist in dieser Biografie wohl sehr angelegt. Das habe ich damals bei dieser Dokumentation, die ging über mehrere Folgen, da ich habe sie nicht in Gänze, aber das habe ich doch als ziemlich, ziemlich beeindruckend empfunden, dass ein solcher Mann, und das ist ja nichts nur auf ihn bezogen, sondern das kennt man von vielen großen Künstlern, dass eben das in keinster Weise davor feit, dass sie ungeheuer abstürzen können und dass es eben nicht das Glück ist. Und du sagst es völlig zu Recht, das hat was Tröstliches, würde ich auch sagen.
Und dann schauen wir beide uns heute natürlich den politischen Aschermittwoch an und dann werden wir einfach mal schauen, welche Nachwirkungen das nach sich zieht. Ich gehe davon aus, da können wir mindestens 2 Wochen von zehren.
Schauen wir mal. Mal sehen, ob das der Scheidungsanwalt namens Kubicki uns alles noch beschert. Ich freue mich jedenfalls, gerne bald wieder zu dir zu kommen, Micky. Es war mir eine große Freude. Es war toll.
Dann hast du mir jetzt im Grunde genommen die Wiedereinladung ja schon vorweggenommen, aber ich hätte sie ausgesprochen. Das ist also dein nostradamischer Geist, der das schon gesehen hat. Albrecht, das hat mich sehr gefreut. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Du bist ja auch hier ein jederzeit gern gesehener und gehörter Gast. Mach's gut.
Freue mich sehr. Vielen Dank. Danke.
Freue mich auch sehr. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.